Herzlich willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem Interview-Podcast mit allerhand Lebensgeschichten von Karin Ertl und Charlotte Cordes. Heute zu Gast Anja. In ihrem Leben spielt der Drang nach Freiheit und Eigenständigkeit eine große Rolle. Wie hilft aber, sich aus einem kleinen Dorf zu emanzipieren? Wie steht man in männerdominierten Bereichen seine Frau? Und wie stirbt man am besten? Diesen Fragen sind wir nachgegangen. Hört rein und staunt. Zeitlicher Hinweis, diese Folge haben wir im Januar 2021 aufgenommen. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Anja, bei Das Leben ungeschnitten. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen herzlichen Dank an dich, Karin, und Lotte natürlich für die Einladung. Ich bin jetzt schon echt gespannt, was mich erwartet, weil ich habe ja echt keine Infos im Vorfeld gekriegt.
Ja, das ist auch so, wie das Absicht, weil wir haben nämlich auch keine Infos im Vorfeld. Wir lassen einfach ein Gespräch laufen, weil wir glauben, das Leben ist einfach so interessant, dass du weißt, was aus deinem Leben interessant ist für uns und für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was beschäftigt dich denn gerade?
Also viel kann ich natürlich jetzt sagen.
Ja. Das Wichtigste, das, was dich als erstes einfällt.
Das allererste, was mir einfällt, ich wage jetzt endlich mal den Sprung, wo mich übrigens Charlotte auch mit hin supportet hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Und zwar lasse ich die ganze Sicherheit und Prozessfixation mal sein und ab 1.4. mache ich hauptberuflich Tigers and Flamingos. Coaching and Consulting.
Also du machst dich voll selbstständig jetzt?
Ja. Und da warst du mit dran beteiligt, Charlotte.
Oh, ich bin schuld. Mein Gott, wenn es jetzt schief geht, meine Güte.
Ja, dann bist du schuld. Ja, klar.
Ja, ich sag's jetzt auch extra in einem Podcast, dass es dokumentiert ist und dass im Zweifelsfall meine Anwältin dich dann auch kontaktieren kann.
Sehr gut. So finde ich das richtig. Genauso. Tigers und Flamingos. Warum denn Tigers? Machst du Tiercoaching?
Nee, ich mache kein Tiercoaching, also ich coache keine Tiere und ich coache auch nicht mit Tieren. Das war einfach eine spontane Idee. Wir waren in Urlaub und wir hatten einfach das Bedürfnis zu sagen, okay, und irgendwann machen wir mal ein Start-up. Und weil wir keine Idee hatten, haben wir einfach mit dem Namen mal angefangen. Wir haben ja lange in China gelebt und da ist der Tiger ja das Tier, ne? Auch im chinesischen Horoskop, da schaut man, dass man Kinder so zur Welt bringt, dass es Tiger werden, wenn es gut läuft.
Ach echt?
Okay. Ja, ja. Und eher nicht Schafe, aber Tiger sind cool. Ich schweife jetzt ab, aber auf jeden Fall, Tiger ist da in Asien halt ein mega tolles Tier, ne? Und bei uns ist es halt was Gefährliches im Zoo, was immer so krach macht und eine große Katze. Und dann haben wir halt noch gesucht, was könnte da noch ein zweites Tier hinzukommen, damit man sich in Europa auch damit identifizieren kann. Und da waren wir in der Karl Marx und haben die Flamingos dann auch gesehen und haben uns daran erinnert. Und deshalb Tigers and Flamingos. Und das Coole ist, ich wollte meinem Unternehmen nie so eine Firma geben mit meinem Namen drin. Wisst ihr, so Mundinger Consulting, das finde ich halt für Anwaltskanzleien ganz cool, aber nicht für mich. Mhm. Ne? Und deshalb Tigers and Flamingos. Und ich hatte dann die erste Business-Idee und dann habe ich die Firma gekriegt. Ganz einfach.
Das finde ich cool. Wie kommst du da, also ich finde es gerade sehr spannend, was du sagst, ihr wart in China. Wie kommst du darauf, nach China zu gehen und warum und wieso und mit wem?
Ach so. Ja, das war also ziemlich einfach, ehrlicherweise. Ich habe damals bei einem großen deutschen Automobilkonzern gearbeitet in Süddeutschland. Und die haben da gerade in China dann die Entwicklungsabteilung aufgebaut und haben halt Expats gebraucht. Und dann bin ich da hingegangen, habe mich beworben und dann die sagen so, cool, wir nehmen dich, komm nach China. Und dann war ich fast 3 Jahre in China, mein Mann war 2 Jahre in China mit mir. Und es war eine riesengeile Zeit. Also das ist manchmal trifft es mich noch mit Wehmut, dass das jetzt vorbei ist. Aber es ist halt einfach so, auch schöne Dinge gehen vorbei. Aber es war richtig, richtig klasse. Hab's genossen.
Was fandst du besonders toll da? Also warum fandst du es so toll?
Dass es so anders war. Also man hat halt die Möglichkeit als Expat, man bleibt weiterhin in Deutschland, auch wenn man in Beijing lebt, ne, indem man in der Community verharrt. Wir haben aber den anderen Weg gewählt und haben halt wirklich in China gelebt. Zwar, ja, also in der Expat-Wohnung, das war schon okay, aber weißt du, das Mindset ist halt was anderes. Das ist alles viel dynamischer, die Leute sind dynamischer. Zum Beispiel haben wir ganz oft gehört, dass jemand aus einem sicheren Job rausgeht, aus dem Konzern und macht dann halt eine Tauchschule auf, einfach weil sich die Gelegenheit geboten hat. Also diese nicht so an Sicherheitsbedürfnis behaftete Denke. Wisst ihr, was ich meine? So das Dynamische. Und auch technologisch war das klasse. Wisst ihr, wenn ich euch erzähle, dass ich 2014 mit dem Handy bezahlt habe und in Deutschland war es 2020, dass das mal losging. Das war halt einfach eine ganz andere Welt. Und man musste sich dann schon wieder, ich sag jetzt mal, zurückentwickeln, als man dann in Deutschland gelebt hat. Ich habe am Anfang, habe ich nie Geld mitgenommen, weil ich ja mein Handy dabei hatte die ersten zwei Wochen. Und mein Mann meinte dann immer, hast du auch ein bisschen Geld dabei? Und ich meine nicht das Handy jetzt. Und dann musste ich immer wieder hochgehen in die Wohnung und mein Portemonnaie holen.
Kam er später? Er war noch Deutschland sicherheitsgeschädigt, oder?
Ja, er ist halt nach mir nach China gegangen und auch früher wieder zurückgegangen. Und deshalb hatte er die Eingewöhnungsphase in Deutschland schon wieder hinter sich. Und ich stand dann halt ohne Geld bei DM an der Kasse, ne? Nur mit dem Handy.
Ach, du hast hier dann immer da nur dein Handy mitgenommen.
Ja,
jetzt verstehe ich in China.
Entschuldigung, ja.
Jetzt verstehe ich, okay.
Ja, und in China war ich da halt voll, das war mega cool, ne? Da bist du halt ohne Geld rausgegangen. Nicht mal der Taxifahrer hat noch Bargeld von dir gewollt. Da hatte man halt immer so Notgroschen von 100 Kwai, das waren damals 12, 13, 14 Euro, hatte man halt einfach dabei. Das war auch der größte Schein, den es bis heute, glaube ich, auch noch gibt. Und falls mal irgendwas wäre, aber das war's.
Okay. Und sag mal jetzt ganz deutsch gefragt, diese ganzen Sicherheitsbedenken, die man da natürlich auch dran knüpfen kann, so von wegen, ich gebe alle meine Daten weg, ich bin kontrollierbar durch irgendein System, was ja in China jetzt auch nicht so weit hergeholt ist. Wie hast du das empfunden?
Also ich fand es gar nicht schlimm, weil in Europa nutzt man Google. Also man tauscht ja das eine gegen das andere aus. Und die Lebensqualität, die mir das gegeben hat und die Flexibilität und Dynamik und Einfachheit, das habe ich dann, ja, ich weiß nicht, verdrängt kann man sagen oder nicht beachtet. Also ich fand es halt viel zu cool, als dass ich da Bedenken gehabt hätte.
Es war dir wurscht, du hast gar nicht drüber nachgedacht, es war dir egal wahrscheinlich oder so.
Ja, und ganz ehrlich, wie spannend ist da mein Leben, wenn man diese Daten ausliest, ne? Oh, jetzt kauft sie wieder importierten holländischen Käse. Ja, also ne, ja. Das ist ja, keine Ahnung. Oder sie geht in dem Restaurant essen. Heute hat sie mal wieder Nudeln gegessen. Gestern war es halt wieder Tomate mit Ei. Also ich meine, der Inhalt in meinem Leben ist jetzt auch nicht so der schiere Wahnsinn. Und, also ich hatte da nie Bedenken und ich habe mich da auch immer sicher gefühlt. Es wird mir nie Geld irgendwie illegal abgebucht oder so. Das war alles mega professionell.
Und warum bist du zurückgekommen?
Weil ich irgendwann wieder gesagt habe, die Belastung, die gesundheitliche, ist mir zu groß. Es war nicht das Leben dort, es waren nicht die Kollegen, es war echt paradiesisch. Aber wenn du jeden Tag im Smog lebst und eine Maske trägst, also ich kenne das mit den Masken sehr gut, und das ist ja nicht harmloser Smog, wie man hier in den deutschen Städten hat, ne? Da riecht es ja jeden Tag auch gerne mal anders und auch nach Kunststoffen und so weiter und die Luftqualität. Manchmal siehst du ja das Nachbargebäude einfach nicht.
Ist das echt tatsächlich so? Ich kenne es nur aus den Medien und denke mir, naja, vielleicht war das mal ein Tag, aber das ist ja echt krass.
Also es ist nicht jeden Tag so, es kommt halt auch drauf an, wie der Wind
Wie der Wind steht, ja. Ich habe eine Freundin gehabt, die auch in China war und die hat auch mal so Bilder geschickt, da war alles komplett braun. Also das war, du hast wirklich teilweise eben das nächste Gebäude nicht mehr gesehen. Aber sie hat eben auch gesagt, heute haben wir schönes Wetter und dann zieht wieder alles weg. Also es ist auch interessant, wie diese Wetterlage oder diese Lage von Peking in dem Fall auch war.
Ja. Das ist halt in so einem Kessel drin, das ist so wie in Stuttgart.
Stuttgart.
Ja, ich bin von Kessel zu Kessel gegangen. Ups.
Du bist jetzt in Stuttgart, oder?
Nee, jetzt wohne ich wieder in Düsseldorf.
Okay.
Ja.
Also du kommst auch ursprünglich aus Düsseldorf, weil du sagst, wieder in Düsseldorf?
Ursprünglich komme ich vom Kaiserstuhl, das ist da bei Freiburg da unten, an der Grenze zu Frankreich. Und ich wollte da immer weg.
Warum wolltest du da weg?
Weil das so eng ist von den Gedanken her, vom Mindset. Also das war, ich wollte da immer weg. Also ich kann mich nie daran erinnern, dass ich jemals gesagt hätte, ich möchte hier sterben oder so. Also ich weiß, ich kann es euch nicht sagen. Es fing damit an, dass ich mit 8 Jahren angefangen habe, die ABBA-Alben meiner Mutter zu hören und auf Englisch mitzusingen, weil ich die fixe Idee hatte, wenn ich Englisch spreche, komme ich hier weg.
Komme ich hier weg?
Oh Gott. Und ich kann heute nur fast jedes ABBA-Lied, wirklich. Ich singe jetzt nicht, aber sagt mir irgendwie ein schräges Lied, was nicht mal veröffentlicht wurde, sondern nur auf einem Album irgendwie mitgeflossen ist. Ich kann es euch wahrscheinlich rezitieren. Ja, sehr gut.
Sind deine Eltern noch in der Ecke oder sind die auch weggegangen?
Die sind auch noch da. Mhm. Und das war natürlich mega Unverständnis von der ganzen Familie. Ah, du willst weg und wann kommst du zurück? Aber ich muss ehrlich sagen, das war für mich das Beste, dass ich weg bin, nach dem Abi gleich. Ich saß auf gepackten Koffern und dann bin ich ins faszinierende Karlsruhe, was echt cool war zu der Zeit mit den vielen Studenten. Dann nach Ravensburg und dann 2001 das erste Mal nach Düsseldorf, weil da die große, weite, internationale Werberwelt gerufen hat.
Okay.
Und ich durfte auch nach 2 Wochen schon nach London fliegen.
Wow.
Mhm.
Das heißt, du kommst aus Agenturen ursprünglich?
Ursprünglich ja, das war mein erster Job. Also erstes Studium BWL mit Marketing, dann Agenturen. Und da fand ich es nach 5 Jahren langweilig. Und dann habe ich nochmal 5 Jahre studiert. Ingenieurswissenschaften, Textile Engineering. Und dann kam ich in die Automobilindustrie.
Und wie alt bist du jetzt? Du siehst noch so jung aus.
Da musst Dankeschön.
Du dein Alt sein eigentlich, ja. Wenn du das alles gemacht hast.
Vielen Dank. Also, kennt ihr Per Anhalter durch die Galaxis?
Ja, ist nicht so mein Buch, aber ja. Genau.
Und was ist die Antwort auf die Frage? Wisst ihr das?
42. Ja, 42.
Genau,
ja.
Das ist es.
Okay, super.
Und deshalb habe ich auch an meinem 42. Geburtstag letztes Jahr meinen Podcast gelauncht. Genau aus dem Grund.
Ist ah, du bist auch Podcasterin. Dann machen wir jetzt einfach gleich Querwerbung. Wie heißt dein Podcast? Wo findet man dich? Und was ist Inhalt deines Podcasts?
Also mein Podcast heißt der Tigers and Flamingos Coaching Club. Ist verfügbar auf allen relevanten Plattformen. Apple, Spotify, Anchor, Google, wo ihr auch immer sucht und hört. Da geht's darum, dass ich während meiner Ausbildung zum systemischen Business Coach, ne, mit Zertifikat natürlich, habe ich Coaching-Klienten gesucht, natürlich zum Üben, ne, so schöne Versuchskaninchen. Ich habe das denen auch immer gesagt. Und dann sind mir unterschiedliche Aussagen immer begegnet. Zum Beispiel, oh, ich bin Scrum Master, das ist ja das Gleiche wie Coaching, da mache ich mal mit. Oder, ach cool, da kannst du mir ja einen Tipp geben. Ich habe ja eh schon immer einen Mentor gesucht. Mhm. Oder, ach ja, ich habe das Problem, kannst du mich da beraten? Und ich so, ja, dann immer von vorne erklärt, ne, was Coaching denn ist. Und dann habe ich manchmal in lange Gesichter, manchmal in freudige Gesichter geschaut und habe mich dann umgehört bei anderen, die ihre Kaninchen gesucht haben, ob das denen auch so geht. Und denen ging es dann auch so. Und dann habe ich halt gemeint, ich habe jetzt eh viel Zeit, es ist Corona, da muss man doch was draus machen können. Und dann habe ich mir angeschaut, wie so ein Blog funktioniert. Aber da war mein großes Thema, ich kann halt besser reden als schreiben. Und, und was noch erschwerend hinzukommt, für mich persönlich ist, wenn man über was schreibt, muss man sich da einlesen und Spezialist sein, weil da habe ich halt Qualitätsansprüche. Ne?
Okay.
Und da habe ich hin und her überlegt und gedacht, okay, jetzt mache ich einen Podcast und lade halt Spezialisten dazu ein. Und es funktioniert ziemlich gut. Also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, brauche ich ein Mentoring oder ein Coaching, da gibt es die Folge Nummer 10 ist es mit der Tamara, die ewig lang schon Mentoring macht und riesen Ahnung davon hat. Und da kann man sich die Folge anhören und dann weiß man halt, ob man Mentoring braucht oder Coaching.
Cool, coole Idee.
Ja, also rund um Coaching für alle, die sich für das Thema interessieren. Und ich lade auch manchmal befreundete Coaches ein. Ne? Charlotte war ja auch schon mal da. Wie man dazu kam, was man da so macht. Und das läuft ganz gut.
Bist du so ein Mensch, der gerne neue Sachen ausprobiert? Also bist du da mutig? Oder brauchst du da eine Weile, um was Neues auszuprobieren?
Also ich zitiere mal eine Person aus meinem näheren Umfeld, die sagt, oh je, jetzt macht sie schon wieder was Neues. Hat meine Oma schon gesagt.
Also du bist schnell entschlossen bei sowas.
Ja, ja. Ja, und als ich den Podcast beschlossen hatte, das war an einem Freitagmittag und am Samstagmorgen habe ich das Mikrofon bestellt zum Beispiel und hat auch schon die ganze Software geklärt.
Wow. Ich fühle mich gerade sehr
genau. Ich sage da jetzt nichts.
Nee, Karin, ich sage jetzt nichts dazu. Sie kennt mich schon eine Weile.
Okay. Ja, aber wenn du so nach vorwärts strebender Mensch bist und du kommst jetzt zurück an den Kaiserstuhl, was macht das mit dir?
Das ist mega schräg. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren voll gewandelt. Als ich da in den Anfangsjahren, sage ich mal, zurückgegangen bin, über ein Wochenende mal Party machen mit den alten Kumpels oder zur Familie und so weiter, das war schon sehr befremdlich immer wieder für mich, weil das ja das Leben war, was ich verlassen hatte und auch verlassen wollte. Und das Verständnis meiner Entscheidung gegenüber war am Anfang nicht sehr groß. Von der Familie, ne? Das war halt so, oh, du bist so weit weg, du kannst nicht spontan vorbeikommen zum Kaffee trinken, la 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 la. Gut, Ravensburg waren jetzt 2 Stunden weg, Düsseldorf sind halt 4 Stunden weg, ne?
Mhm.
Dann habe ich mal eine Zeit lang, war ich da mal relativ wenig, auch bewusst, weil ich halt mein neues Leben aufbauen wollte und das halt enorm, ja, es ist energiefressend, ne? Du kommst in eine neue Stadt, kennst fast niemanden, du musst schauen, wo wohne ich, wo lebe ich, wo kaufe ich ein. Inzwischen, lustigerweise, ist es cool geworden. Ne, ich komme da halt hin, okay. Ich weiß, wie es da ist und habe da meinen Frieden so ein bisschen mitgemacht schon. Also das ist nicht mehr so, dass ich denen zeigen muss, was ich bin, was ich erreicht habe, sondern die haben ihr Leben, ich habe mein Leben. Und zufälligerweise habe ich wieder jemanden getroffen, den ich früher mit 3 Jahren schon kennengelernt hatte.
Ach.
Ja, weil unsere Väter im gleichen Sportverein waren und wir haben zusammen Hanuta gegessen und Sinalco getrunken. Wir wussten das aber nicht mehr, weil es halt mit 3 Jahren war. Ne? Und
wie habt ihr euch erkannt dann?
Er hat mich angesprochen und meinte, sag mal, dein Nachname kommt mir bekannt vor.
Ah.
Kommst du aus dem Dorf? Und ich so, ja. Also, und dann ging es halt los, ne? Und das war echt klasse, weil da steckt inzwischen ein Weingut dahinter und da helfen wir jetzt beim Herbsten zum Beispiel, also bei der Weinlese. Und das ist immer richtig cool.
Gibt es was, wovor du Angst hast? Weil du sagst, du klingst so positiv, ich mach das und tu das und dann mache ich das. Und was macht dir Angst?
Flüssiges Eigelb. Wirklich.
Oh, warum wow. Was denn?
Doch, das ist
warum?
Echt.
Also, was ist da los?
Das ist immer so ein. Ich habe das früher gegessen als Kind. Nur je älter ich werde, desto fieser ist es für mich. Dieses unkontrollierte Rauslaufen finde ich ganz komisch. Aber und Spinnen finde ich auch so ein bisschen. Es gibt so eine Schockstarre. Aber das sind so Dinge. Aber was mir so als Person richtig Angst macht, ist. Aber das werde ich nie abliegen, dass ich meine Zukunft nicht planen kann. Also das kommt so in Schwankungen. Das kommt auch daher, dass ich Scheidungskind bin. Und da kriegt man so eine Grundunsicherheit mit, weil bei mir war das relativ jung, als die Scheidung stattfand, ne? Und da war ich kognitiv halt noch nicht so weit, dass ich sagen konnte, ja, das sind meine Eltern, das bin ich, ne? Und also sowas macht mir so ein bisschen Angst, aber aktuell weniger und manchmal also, halt auch mehr.
Also du würdest gerne, du bist so pragmatisch und würdest gerne alles organisiert und kontrolliert.
Ja.
Bist du ein Controlletti dann?
Nee, glaube ich nicht. Das hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal, Charlotte. Ich glaube,
ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen.
Controlletti hast du mich da auch genannt. Da meine ich so, nö, Perfektionist.
Ah ja, okay.
Ja. Ah ja, lieber gleich ganz. Also Qualität, ja. Weil du hast vorher auch gesagt, Qualitätsanspruch.
Ja.
Was ist dir denn besonders wichtig oder was geht dir da total gegen den Strich, wenn das nicht erfüllt ist?
Du meinst den Qualitätsanspruch?
Ja, bei deinem Qualitätsanspruch. Wo stellst du den, privat oder nur geschäftlich auch? Also ich meine.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Und damals bei der Charlotte habe ich gesagt, dass das hauptsächlich im Business-Kontext ist. Und da habe ich das Beispiel mit dem Kartoffelsalat gebracht, den ich am Wochenende zuvor gemacht habe. Ne, im Kartoffelsalat muss man ja die Kartoffeln schneiden. Und das ist mir egal. Hauptsache, die passen dann irgendwie in die Schüssel rein. Aber da ist der Perfektionismus nicht so stark ausgeprägt. Das ist eher im Business-Kontext. Und jetzt ist halt die Frage, wo fängt der Business-Kontext an?
Mhm. Vor allem jetzt, wo du selbstständig bist.
Jetzt, wo du vor allen Dingen so fließende Grenzen hast. Wahrscheinlich ist es bei dir jetzt gar nicht mehr so leicht zu trennen, oder?
Ja, aber ich versuche es zu trennen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mir ganz tolle Programme geholt im Abo, zum Beispiel für die Rechnungssoftware, für die Buchhaltung. Ne? Da kann ich meinen Perfektionismus dann ausleben. Da kann ich akkurat einen Beleg ablegen und das finde ich mega geil.
Ja.
Ne?
Aber das ist ja auch notwendig. Ich meine, das ist ja jetzt, ich meine, das gehört jetzt auch zu deinem Geschäft mit dazu. Das ist hier, also richtig. Jetzt sage ich mal, das ist jetzt noch nicht wirklich Perfektionismus, sondern was macht dann den Perfektionismus aus?
Der Perfektionismus macht dann halt aus, dass ich die PowerPoint-Präsentation auf Blanks zu viel durchsuche. Also wenn ich mal 2 Blanks zwischen einem Wort habe oder zwischen 2 Worten und nicht nur 1. Mhm. Das ist das dann. Mhm. Aber mich persönlich stört es gar nicht. Es stört halt eher mein Umfeld. Und das ist das große Thema. Ich möchte mein Umfeld ja nicht nerven damit.
Mhm. Also das heißt aber eher, dein Umfeld ist so picky und du gar nicht so sehr?
Das Umfeld sagt dann halt zu mir, oh, muss das jetzt sein, dass du diesen Blank da rauslöscht oder dass du das überhaupt siehst. Aber ich persönlich finde es halt cool, weil es für mich professionell ist. Aber das Umfeld denkt halt, ja, 80% ist doch auch mal in Ordnung.
Aber es ist so, dass du dann darauf hörst. Also es triggert was bei dir, wenn die das sagen. So, also deswegen hat es ja was mit dir zu tun. Genau.
Genau.
Also es könnte ja auch wurscht sein. Du könntest sagen, ja, dann ist halt so, ich bin halt so, ist halt ein Blank, ist mir egal. Aber das ist es nicht.
Nee, das ist es nicht, weil ich möchte meine Mitmenschen ja auch nicht nerven, wisst ihr? Und bei mit so kleinen Dingen kann man ja die Leute schon in den Wahnsinn treiben.
Vor allem die anderen Perfektionisten.
Auch das. Hihi, ich hab's gefunden.
Genau.
Bei was kannst du denn dann so richtig entspannen? Oder gibt's das gar nicht bei dir?
Doch, das gibt's natürlich auch. Also was mich extrem gut entspannen lässt, ist zum Beispiel Pilates. Weil da muss man sich konzentrieren, sonst funktioniert's nicht. Mhm. Und am besten tut's hinterher auch noch weh. Und das ist dann super. Ne, da macht man komplett was anderes. Mhm. Ich kann auch meditieren. Interessanterweise am besten, wenn ich in Zügen und S-Bahnen fahre.
Okay. Weil dann da drumherum noch was ist, brauchst du diese Rundrum-Geräusche und so als Hintergrundkulisse?
Vermutlich. Also ich bin da nie drauf gekommen, weshalb das so ist, aber ich nehme es halt an. Wisst ihr, dass ich mich da komplett abkapseln kann? Mhm. Dass ich das dann für mich auch wieder hundertprozentig erreicht habe. Nehme ich jetzt mal an.
Okay. Ja, es gibt ja so Menschen, also vor kurzem hat ja auch einer im Podcast hier erzählt, dass er besonders gut einschlafen kann, wenn rundherum so Geräusche sind. Also, dass das auch so ein vermeintliche, so wie so ein Kokon um einen herum ist. Vielleicht gibt einem das auch nochmal so eine.
Ich kenne jemanden, der hört sich manchmal Staubsauger-YouTube-Videos an und dann kann er einschlafen.
Ja, das ist aber auch so ein extra, das hat irgendeinen Namen, AD, irgendwas, bla bla.
Ach, das hat einen Namen.
Das hat einen Namen. Ja, da gibt's, das ist eine ganze Community, die hören sich Föhn oder Waschmaschine oder so immer so wiederkehrende Geräusche an und das beruhigt die oder das triggert die irgendwie. Also das ist eine ganze Bewegung tatsächlich.
Das heißt, du brauchst eher Geräusche, um dich zu entspannen, als wenn es ganz still ist.
Ja, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Ich denke, das hängt damit zusammen, wenn Geräusche um mich rum sind, weiß ich, dass Leben um mich rum ist und das ist cool. Das war nämlich in China so. Also da haben wir mitten in der Stadt in Beijing gewohnt. Da gibt's ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses abgefahrene Gebäude von dem Fernsehsender, was von Rehm Kohlhaas ist, was so auf gefühlt nur zwei Beinen steht. Das ist das CCTV-Building da gegenüber. Und da läuft quasi eine der großen Stadtautobahnen durch. Und es war nie totenstill bei uns. Mhm. Aber wisst ihr, es war immer so ein Geräuschpegel im Hintergrund und ich fand es immer klasse.
Mhm. Ich kenne es aber auch, ich habe auch eben früher mal in der Innenstadt gewohnt und da war immer irgendwie so ein Autogeräusch im Hintergrund und auch so auch Krankenwegen und sowas, die in der Nacht gefahren sind und dann sind wir umgezogen in ein viel ruhigeres Gebiet und ich habe nächtelang nicht geschlafen. Mhm. Ja, witzig.
Ja.
Woran man sich so gewöhnt, ne?
Ja, glaube ich auch. Warst du schon immer jemand, der gerne so ein bisschen Trubel hatte um sich rum? Oder bist du? Ja. Kannst du gut allein sein auch? Also so.
Ja, kann ich auch. Mhm. Also ich überlege gerade, als ich auf dem Dorf da gewohnt habe, wir müssen jetzt auch ein bisschen eine Zeitreise machen, ne? Mhm. Das war in den 90er Jahren. Da gab es kein Insta, da gab es keine Handys, da gab es kein Internet und wir haben in einem 1000-Seelendorf gewohnt ohne Ampel. Da gab es eine Kirche und ein Rathaus, ne? Mhm. Und da gab es die katholische Landjugendbewegung. Und ich glaube, ab 14 oder 15 durfte man rein. Er wusste gar nicht, wie ich meinen Geburtstag hergesehnt habe. Weil da gab es nämlich Partys. Einmal in der Woche hat man sich getroffen. Und also da hat man Dinge organisiert. Also es war schon immer wichtig für mich, dass Trubel da ist.
Mhm. Also du würdest nicht so ein Einsiedlerleben leben, oder? So irgendwo auf dem Land, auf einem Hof, nur dein Mann und du mit ein paar Tieren und so. Kannst du dir sowas vorstellen? Oder bist du schon eher ein Stadtmensch dann?
Also ich glaube, für ein Wochenende kann ich mir das vorstellen.
Aber nur für ein Wochenende.
Ja. Okay. Aber auch nicht so als Dauerlösung, ne? Dass man jedes Wochenende dahin geht, glaube ich auch nicht.
Okay, also doch eher Action. Genau, du wolltest noch was fragen.
Ja, ich wollte was fragen. Dann wart ihr aber auch wie so eine richtige Gruppe. Also da gab es dann auch wirklich eine Verbindung bei euch im Dorf und unter euch Jugendlichen. Das war auch ein wichtiger Bestandteil, oder?
Ja, das war super wichtig. Und da gab es ja noch andere Dinge. Das war so ein Network, ne? Das war ja katholisch und Südbaden ist ja mega katholisch. Und dann gab's noch die Landjugend in dem einen Nachbardorf, also eher im übernächsten Dorf, weil das Dorf zwischendrin war evangelisch. Mhm. Und dann gab's noch die Landjugendfreunde in Bayern. Da sind wir nach Ostbayern gefahren, einmal im Jahr zum Party machen. Also das war großartig. Also ich meine, damals, ihr müsst euch das vorstellen, von Baden-Württemberg, vom Rhein, von da, wo ich herkomme, nach Ostbayern. Ne? Das ist schon eine Weltreise gewesen damals.
Ja, ist auch Kulturenclash.
Ja, aber das hat uns nichts ausgemacht. Also Bier schmeckt überall.
Ja. Ihr wolltet saufen und feiern, das war eigentlich der Hauptgrund, oder?
Ja, natürlich. Aber das ist ja nicht normal. Also
Aber das finde ich ja auch schon wieder cool, was die katholische Kirche da sozusagen an Verbindungen schafft über sehr seltsame Themen, die gar nicht so katholisch zu vermuten sind, ne?
Ja, natürlich. Und zur Ernte Dank haben wir die Kirche geschmückt, ne? Haben wir natürlich auch gemacht. Aber ja, ich fand es cool in dem Aspekt, wie man die Jugendlichen dann auch zusammenbringt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es heutzutage ist.
Mhm. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Hast du heute noch irgendeine Verbindung da zu sowas? Also auch zur katholischen Gemeinde bei euch jetzt vielleicht, wo du wohnst?
Nee, ich bin an dem Tag, nachdem Johannes Paul II. War das, glaube ich, gestorben ist, bin ich hier aufs Amt gegangen und habe die Kirche verlassen. War aber Zufall vom Timing her. Mhm.
Also, das ist aber eine schöne Geschichte, das so zu erzählen. Du darfst nicht dazu sagen, das ist Zufall, sondern sagen, ich habe genau bewusst an dem Tag, als er gestorben ist, bin ich ausgetreten.
Genau. Da war halt noch ein Termin frei, ne? Aber das schneid mal jetzt raus. Genau. Ja. Nee, kein Kontakt mehr zu der Community, gar nicht. Aber es ist halt so, Communities kommen und gehen.
Ja.
Was war denn da noch so los? Also ich meine, ihr habt Partys organisiert einmal die Woche und seid irgendwo hingefahren. Was konnte man auf dem Dorf, also es klingt so, als konnte man da nichts machen sonst. Was hast du sonst gemacht auf diesem Dorf?
Ach, es war dann irgendwann so, dass ich halt Abi gemacht habe. Dann hat man halt ein bisschen gelernt, aber man konnte da nichts machen. Also auch wenn man keinen Führerschein hatte, das war krass. Also bis 18 war man da eingesperrt. Und ich hatte keine älteren Geschwister, die mich hätten irgendwo hinfahren oder mitnehmen können. Das war echt pure Langeweile.
Und sowas wie Sport, also konnte man sportlich irgendwas tun? Ging auch nicht.
Ja, so Tischtennisclub und so weiter gab's, ne? Aber das waren jetzt nicht irgendwelche ausgefallenen Sportarten, die man machen konnte. Und ich bin halt kein Fußballer, ich spiele nicht. Musikverein war auch eine kurze, intensive Karriere bei mir, weil ich halt echt nicht so musikalisch bin. Das ist nicht so mein Ding.
Aber es gäbe schon, hätte schon ein bisschen was gegeben, aber das waren Sachen, die dich nicht interessiert haben.
Ja, oder die ich halt auch nicht konnte. Weißt du, wenn du halt kein Talent hast, Takte einzuhalten, dann ist man auch fehl im Musikverein an der Triangel.
Aber
funktioniert halt einfach nicht, ne?
Aber für aber reicht's ja auch. Also ich meine,
ja eben. Ich habe dann halt vor mich hingesungen.
Für dich gesungen. Hattest du denn Geschwister? Weil du gesagt hast, keine Älteren, aber hattest du jüngere Geschwister?
Ja, ich hatte eine kleine Schwester. Die ist jetzt leider inzwischen verstorben, aber die war 5 Jahre jünger. Aber
warum ist die schon gestorben?
Die hatte eine Hyperplasie der Aorta. Also der ist einfach die Aorta geplatzt irgendwann mal.
Wie alt war sie da?
23.
Oh shit, okay. Wusste sie das vorher oder wusste man das nicht?
Nee, das wusste man nicht, weil sie keine Beschwerden hatte. Aber ich muss echt sagen, cooler Tod.
Ja, das für sie war es bestimmt.
Warum sagst du cooler Tod?
Weil sie es nicht gemerkt hat.
Mhm.
Also ich meine, das wünscht man ja sich selbst auch, wenn man so egoistisch ist. Und da befasst man sich mit dem Tod halt auch. Und wenn man überlegt, dass manche Menschen jahrelang leiden müssen. Und sie lag auf dem Sofa, ihr wurde schlecht und das war's.
Okay. Und wie war das für dich?
Ja.
Boah, also das Erste, was ich gedacht habe, war, super, jetzt hast du mich mit meinen Eltern allein gelassen.
Das war nicht nett. So ein typischer Gedanke, den man manchmal hat, wenn jemand stirbt, was völlig pragmatisch ist. Ja, bekloppt echt.
Das war so. Und im Zweiten, natürlich schade, dass du nicht mehr da bist. Ne? Aber man denkt halt auch manchmal auch zuerst an sich. Aber das macht jeder.
Ja.
Das macht jeder.
Habt ihr euch gut verstanden? Also hattet ihr ein gutes Verhältnis?
Ja, so ein Geschwisterverhältnis halt, ne? In Südbaden gibt's den Spruch, Pack verträgt sich. Vielleicht gibt's den auch überall.
Kenn ich auch, ja.
Ist halt einfach so. Ja. Aber das war schon cool.
Was war das für eine Persönlichkeit oder wer war die auch für dich?
Wir haben, als sie noch gelebt hat, immer den Running Gag gemacht, dass wir, wenn man jetzt annimmt, dass sich der Genpool 50-50 mischt von den Eltern, dass ich 50% abgekriegt habe und sie die anderen 50%.
Also ihr wart sehr verschieden dann.
Mega unterschiedlich. Okay. Ja, also auch vom Aussehen her, vom Charakter her.
Witzig.
Ja, das war manchmal schwer, ne? Also das war ja nicht so, oh, die versteht mich, sondern, oh je, jetzt kommt wieder die komplett andere Meinung. Und auch, was wir für Berufe gemacht haben, wie wir unterwegs waren, das waren komplette andere Pole. Das waren richtige Pole. Und so ein bisschen Grauschattierung, aber nicht viel.
War da auch so ein Wettkampf zwischen euch oder war das durch diese krassen Pole gar nicht nötig oder hat sich gar nicht ergeben?
Also wir hatten keine Wettkämpfe, weil das, was die eine gemacht hat, war bedingt interessant für die andere. Es war nur irgendwas, was mich mal, das hat mich halt echt ein bisschen genervt. Das habe ich ihr auch immer gesagt. Ich habe gesagt, weißt du, ich habe jetzt so für dich gekämpft wegen so Freizeitgestaltung, wie lang du weg darfst und so weiter. Ich habe halt echt die Grenzen richtig mal ausgelotet, ne? Mhm. Und die hat es nicht genutzt.
Die wollte nicht weg.
Ah, die wollte gar nicht.
Ah, super.
Oh. Das ist auch so, nö, Landjugend interessiert mich nicht. Hm. Und so, nein, meine ganze Arbeit. Ja, so Dinge waren das eher. Aber es war ein gutes Verhältnis. Es ist halt einfach so, man muss halt lernen, dass so jemand dann fehlt auf einmal. Mhm. Weil das halt für die Familie drumherum natürlich auch mega schwer ist. Ne? Man kämpft ja nicht nur mit seinem eigenen Verlust, sondern auch mit dem Verlust der anderen. Und was für mich persönlich relativ gut war in dem ganzen Prozess, war, dass die Familie so ausgenockt war, dass ich die Beerdigung organisieren konnte.
Das weil war, das dir ein Anliegen also war?
Ja, weil Projektmanagement kann ich. Der Perfektionist kam dann auch ein bisschen raus. Zum Beispiel ging es dann drum zum Kremieren. Ne? Da darfst du ja nur bestimmte Klamotten den Leuten anziehen, weil es brennt ja nicht alles. Ne? Es muss ja brennbar sein.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, mein Vater ist ja auch gestorben, aber das haben die uns nicht gesagt. Der ist auch
verbrannt worden,
ja. Das haben die nicht gesagt. Das
ach so.
War auch interessant, okay.
Vielleicht war das auch der Freiburger Öko-Ansatz.
Keine Ahnung.
Kann auch sein. Und da war halt riesen das Drama, was zieh mir ja an. Und ich habe ja gesagt, du, ich bin Textilingenieur. Was hat sie denn gern getragen? Und habe ich mir die Etiketten angeschaut und dann war das Thema auch gelöst. Ne? Also so Dinge habe ich dann halt gemacht und das hat mir wahnsinnig gut geholfen.
Also auch, in der, auch das in zu bewältigen. Mhm.
Ja, ich mache jetzt so zum Abschied noch das Bestmögliche, was in meinem Ermessen liegt. Und bevor das Budget alles sprengt, ich meine, Charlotte, du wirst es wahrscheinlich dann auch wissen, was man da alles tun kann.
Ja.
Ne?
Das kann sehr schnell in sehr viel Geld münden, sagen wir mal richtig. So eine Beerdigung. Ja.
Oh ja. Ja, und das hat mir dann gut getan. Wurde mir aber vorgeworfen.
Ach so, dass du da so gut mit umgehst.
Ja, ich wäre so kalt, ich würde keine Emotionen zeigen.
Ah, das ist spannend. Also das wollte ich dich eh fragen. Wie ist das so Trauer? Also es wird einem ja oft vorgeschrieben, wie man trauern muss. Und wenn man dann mal gut drauf ist und nicht dauernd heult, dann ist das komisch.
Ja.
So, das haben wir auch erlebt. So, ja, das kommt dann schon noch, das böse Ende und so. Wo ich mir gedacht habe, ich habe ganz viel geheult und ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen, dass ich heute nicht heule. Entschuldigung,
Ja, klar.
So, also ich kann das total nachvollziehen. Und wenn man dann mal irgendwie sowas macht, was du beschreibst, dann kriegt man so Blicke.
Ja, Blicke und böse Sprüche. Mhm. Also damals hat meine Oma auch noch gelebt, die eine. Und dann sind doch wirklich Tanten und Onkel und auch mein eigener Vater hingegangen, so, die Anja, die zeigt keine Emotionen, der geht es nicht nach, haben die zu meiner Oma gesagt. Und die Oma hat dann gemeint, also meine Oma ist so eins zu eins ich gewesen, also ich bin eigentlich ihr Klon. Und die hat mich halt so ein bisschen verstanden und meint so, Anja, was ist denn da los? Und meine ich so, Oma, ich organisiere das, weil meine Eltern streiten sich drüber, wer über wem in der Todesanzeige steht, da musste mal jemand Neutrales reingrätschen. Und dann war das auch okay. Natürlich habe ich zwischendurch geheult, aber wisst ihr, das muss man doch auch nicht jedem zeigen. Und oh, mein Tempo ist das Größte oder mein Taschentuch schaut, wie ich heule.
Das hat ja, und das hätte auch niemandem geholfen. Also ich meine, jemand muss, also wenn du sagst, es hat sonst war keiner in der Lage, das zu organisieren, dann springst du einfach auch, weil du die Fähigkeit hast, in dem Moment so stark zu sein, ja, in die Nische. Und nicht, es würde ja nicht helfen, in dem Moment sich aufzulösen und dann macht es niemand. Das ist ja auch für deine Schwester, ja.
Ja, und der Bestatter tat mir ja auch so leid, ne? Ja, ich meine, man hat ja auch einen gewissen Zeitdruck. Man muss ja Dinge machen und regeln und so weiter. Und ich weiß noch, wir saßen immer an diesem Tisch beim Bestatter und meine Eltern halt, ne, geschieden, nicht im Guten, gegenüber und immer krr, 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 krr. Und ich saß wirklich mittendrin und habe halt gesagt, nö, ja, sehe ich so. Und der Bestatter hat irgendwann nur noch mit mir gesprochen. Und wenn er eine Entscheidung wollte, was ich aber auch okay fand.
Deine Eltern haben das dann auch zulassen können, dass du das organisierst? Oder haben die dich geblockiert oder gestoppt? Oder?
Ja, die haben es immer wieder versucht. Blockieren, stoppen, was weiß ich was. Also das war, aber ich habe es dann irgendwann halt auch ignoriert. Ne? Man muss ja auch Entscheidung treffen.
Bis dann kommt der Pragmatismus wieder durch, genau.
Ja, ja, und es war hat alles geklappt.
Wie lange ist das jetzt her?
2003? Das war 2003.
Also fast 20 Jahre schon.
Ja, oder 2004. Sorry, 2003. Lass mal 2003.
Alles gut, mhm. ist ungefähr 20, fast ja. 20 Jahre, ja.
Ja.
Hast du heute noch Momente, wo sie dir fehlt, wo du merkst, oh, schade, wäre schön, wenn ich ihr das jetzt erzählen könnte, oder hat sich das ganz gut entspannt, alles?
Also ich glaube schon, dass es manchmal cool wäre, wenn die Person noch da ist, wenn man genau was erzählen könnte oder wenn man halt einfach so eine engere Beziehung noch an die Location hätte, wo sie dann leben würde. Also ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, aber ich würde halt vermuten, dass sie immer noch da in Südbaden leben würde, immer noch als Kinderkrankenschwester arbeiten würde, dass man sich da halt mal so bequatscht, was das Leben so ist, so einmal in der Woche oder einmal im Monat, je nachdem halt, wie es gerade passt. Das fehlt natürlich halt schon. Ich finde es auch schade.
Mhm.
Aber man kann ja nichts machen.
Nee, natürlich nicht.
Ja, eben. Aber es ist halt einfach so, aber es ist nicht schlimm. Also es war schon schlimmer, aber es ist halt jetzt nicht mehr schlimm, weil man lernt ja auch mit solchen Dingen zu leben. Und ja, was will man machen, ne?
Ja, genau. Jetzt mal in die Zukunft geblickt.
Ja.
Was sind denn jetzt deine nächsten Pläne? Was hast du als nächstes vor?
Also natürlich das Zeigers und Flamingos Imperium.
Ah, Imperium.
Ja, klar.
So Todesstern-Imperium, oder?
Ja, das braucht ja ein bisschen Zeit, aber die Zeit werde ich mir geben. Nee, also ich werde jetzt mal schauen, was die nächsten Monate so bringen. Und zwar gibt's ja natürlich wieder die Stimmen, oh, Anja, Corona und hier und da und überhaupt. Und ich denke halt so, ja, aber wieso nicht? Vielleicht ist Corona ja gerade der richtige Zeitpunkt, um sich im Bereich Business Coaching und so Consulting, was so Themen angeht, noch ein bisschen rumzutreiben. Und ich habe da richtig Lust drauf. Ich bin fleißig in der Akquise drin. Und mal schauen, was so geht. Ich habe auch schon Leute, die mich auf spezielle Themen ansprechen, die ich bisher noch gar nicht angedacht hatte. Und das probiere ich jetzt auch aus. Also ich habe richtig Bock und musste auch jetzt die ganze Zeit in den letzten Monaten wieder an China denken, wie man da Chancen ergreift einfach. Und man macht halt einfach. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, macht man halt was anderes.
Was sind denn so Themen, die dir bislang nicht untergekommen sind, die jetzt überraschend an dich herangetragen werden?
Also zum Beispiel, dass Leute zu mir sagen, Anja, du kennst dich so gut bei LinkedIn aus, kannst du mir da helfen?
Mhm.
Ich so, ja klar kann ich dir da helfen. Und wisst ihr, wenn man sich so ein gewisses Level an Wissen schon mal angeeignet hat in irgendeinem Bereich, denkt man, oh je, was kann die Person mich fragen? Ne? Wo komme ich jetzt aus meiner Komfortzone raus?
Mhm.
Und dann sind es aber Anfragen, die sich mit so Grundlagen beschäftigen. Zum Beispiel, wie mache ich ein schönes Profilfoto als Beispiel, ne? Und das freut mich dann halt, dass ich Menschen so helfen kann.
Mhm.
Also mit Wissen, was ich mir selber auch angeeignet habe. Oder jemand hat mich jetzt angefragt, weil ich ja im Sales auch unterwegs bin, in männerdominierten Branchen, wie ihr euch denken könnt. Und ja, wie verkaufe ich denn was als Frau? Wenn ich ein Produkt habe oder ein Sales Pitch oder irgendwas, ne? Kannst du mir da helfen? Und können wir das aufnehmen? Kannst du meine Körpersprache da irgendwie optimieren? Okay. Ja, klar mache ich das. Weil es muss ja nicht jeder durch die Höllen gehen, durch die ich gegangen bin.
Oh, welche Höllen bist du denn durchschritten, wenn du sagst, da hast du schon Erfahrung gesammelt?
Ja, als Frau mit kurzen Haaren in männerdominierten Branchen, da kannst du ja aussuchen, welche Hölle das ist. Ja, also wirklich jetzt, das ist, wir sprechen heute alle von Gleichberechtigung und so weiter, aber das Mindset ist halt immer noch alt. Und je nach Branche, ich sag jetzt mal, unter Ingenieuren kann es ja schon ein bisschen konservativer sein, ne? Wenn die Frau zu Hause maximal einen Halbtagsjob hat und sich um Haushalt kümmert. Und dann kommt so eine, die nicht mal mit ihrem Mann zusammenlebt, sondern der wohnt in Düsseldorf, sie wohnt in Stuttgart und die will mir was über Engineering erzählen und weiß es dann auch besser und ich will es nicht zugeben. Also so Fälle gab's. Das war jetzt nicht die Mehrheit, aber damit muss man schon mal klarkommen. Oder wie man so als Frau manchmal auch wahrgenommen wird. Na, es ist halt Bias da, weil Männer stellen halt gerne Männer ein, weil es halt Männer sind, weil es das Gleiche ist. Frauen stellen Frauen gerne ein, weil es das Gleiche ist. Ne? Also das sind immer beide gleich schlimm. Aber solche Geschichten versuche ich dann mit anderen zu klären im Vorfeld, dass die halt nicht da so reingehen müssen in diese Höllen.
Also mit den Frauen, die zu dir kommen und sich da beraten lassen.
Ja, oder auch coachen lassen. Also man kann sich ja auch coachen lassen, ne, wenn man schon ein Thema hat einfach, was man optimieren möchte. Also ich biete beides an.
Und wie hast du dich da durchgekämpft bei diesen Kerlen? Also gerade bei diesen Beispielen? Hast du gesagt, sind nicht alle so, aber wie ging das? Wie hast du es gemacht?
ich hatte ja das Glück, dass ich bei mir auf dem Dorf schon immer so ein Tomboy war, so ein bisschen. Ne? Ich hing halt gerne bei den Jungs rum in der Werkstatt, die an den Karren rumgeschraubt haben, weil sie mich das interessiert hat. Und deshalb weiß ich, dass der Umgangston unter Männern einfach härter ist. Mhm. Ne? Und auch kürzere Sätze, also alles ist ein bisschen anders. Und ich war das schon gewohnt. Und deshalb habe ich da wenig Energie drauf verwendet, weil ich halt wusste, wenn ich mich da durchsetzen will, kann ich mit Fakten gewinnen und mit Taten. Also Taten in dem Sinne zum Beispiel, wenn ich sage, der Klebstoff funktioniert nicht mit diesem Kunststoff und diesem Textil aus dem Grund, dann haben die gesagt, ja, ja, klar. Und dann bin ich halt hingegangen, habe dieses Bauteil besorgt, in zum Beispiel die Kammer gelegt zum Prüfen und habe denen nach 8 Wochen gesagt, schaut mal, ich habe es euch gesagt. Mhm. Wenn man das 2-3 Mal macht, glauben die einem das ja auch. Also das ist halt Kompetenz aufbauen und nicht emotional drauf reagieren, oh, der Kollege war böse zu mir. Mhm.
Das heißt, du hast dadurch, dass du schon so geprägt warst, so eine gewisse Abgestumpftheit auf dem einen Ohr gehabt und dann gewusst, okay, so pariere ich jetzt.
Ja, genau. Mhm. Und es hat mir sehr viel geholfen in der ganzen Situation. Mhm. Also wenn ich manchmal auch im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, da kommst du, ja, und mein Chef hat das und das gesagt. Und dann bin ich halt immer die Erste, die der Knall hat, sagt, ja, dann mach das doch einfach besser und zeig's ihm, dass es besser ist. Und nicht hier bei uns rumheulen und nichts tun.
Ja.
Ich bin auch ein bisschen direkter dann in der Kommunikation.
Also hast du da eigentlich ein bisschen männliche Anteile, weil die Direktheit, die wird ja den Männern oft zugesprochen, mehr als den Frauen.
Das kann gut sein, dass ich da viele
Also klischee-mäßig gesprochen. Ja. Man sagt ja immer, die Frauen eiern eher rum und die Männer bringen es auf den Punkt. Bisschen brutal manchmal, aber die sagen Bäm. Und dann weißt du, woran du bist.
Genau, also ich denke schon, dass dieses Gen dominant bei mir ausgeprägt ist. 50-50, ne? Und dominant und rezessiv, also das immer. Ja.
Wie sind da dein, es interessiert mich jetzt, wie sind da deine Eltern? Sind die eher, ist deine Mutter eher so eine weibliche, ja, und dein Vater eher so ein Kerl oder ist das da auch irgendwie anders verteilt oder wie ist es bei denen?
Interessanterweise sind beides Gefälligkeitsmenschen.
Okay.
Mhm. Und vielleicht ist es deshalb, dass ich da so anders bin, weil ich habe halt gesehen, wie weit und wohin die mit dieser Gefälligkeit gekommen sind. Und so bin ich halt einfach nicht. Wie soll ich das besser beschreiben können? Also vielleicht ist es auch deshalb, dass ich so absichtlich auch anders geworden bin, weil ich will immer raus in die große, weite Welt und nicht vor einem Chef mich immer verbeugen müssen. Also ich formuliere das ein bisschen überspitzt, aber ihr könnt es vielleicht nachvollziehen oder die Zuhörerinnen auch. Ich bin halt einfach nicht so. Und kann vielleicht auch ein Motivator für mich gewesen sein.
Mhm. So eine spätpubertäre Reaktion gegen die Eltern. So, ich bin anders. Ja, genau.
Naja, auch einfach keine Grenzen als Grenze akzeptieren, sondern tatsächlich einen dahinter sehen und sagen, okay, es gibt zwar die Grenze, aber ich kann auch drüber gehen.
Ja, also was bei mir ein ganz, ganz großer Wendepunkt im Leben war, nachdem ich alle ABBA-Alben durchgehört hatte, die es bei uns zu Hause gab, da war ich 16 und ich komme ja aus einem ganz konservativen Eck von Deutschland. Und ihr könnt euch vorstellen, 30 Jahre früher war das ja noch mega konservativer. Ne? Also Frauen, wenn es gut lief, hatten einen Halbtagsjob, aber sonst Kinder und Haushalt. Ne? Und alle aus meinem Dorf haben diesen Haushaltsweg eingeschlagen, nur ich nicht. Ich bin nach der Realschule hingegangen und gesagt, ich mache Abi, weil sonst komme ich hier nicht raus. Ich komme nicht raus. Und wo habe ich denn Englisch gelernt? Und dann ging es darum, meine Eltern meinten so, ja, und die Schulfreundin macht eine Optikerausbildung, die Schulfreundin macht das und das, da kann man auch Karriere machen. Ich so, ja, garantiert, aber ich habe halt andere Dimensionen im Kopf. Ich will studieren. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen. Und dann habe ich halt Kinder aus Akademikerhaushalten kennengelernt. Und da habe ich halt gemerkt, was möglich ist. Mhm. Ne, das ist ja auch dann eine finanzielle Geschichte halt auch wieder. Ne? Die hatten natürlich andere Möglichkeiten als ich, aber ich habe mich da immer durchgebissen.
Also finde ich es trotzdem faszinierend, weil du gesagt, du hast praktisch vorher schon eine Vision gehabt von was du aber gar nicht wirklich kanntest. Mhm. Und diese Vorstellung, diese Vision, die du hattest, woher kam denn die? Hast du irgendwie, also weil manchmal hat man ja, man sieht Reiseprospekte und stellt sich vor, oh ja, schön, in dieses ferne Land möchte ich irgendwann mal reisen. Also du jetzt praktisch in eine andere berufliche Zukunft, gab es da irgendein Vorbild oder irgendjemanden, der dir da als Blaupause gedient hat?
Ich glaube, das war folgende Situation. Meine Oma hatte wiederum eine Schwester und die sind halt Flüchtlinge gewesen aus Ostpreußen, wie sie immer gesagt hat. Und die haben sind nach Südbaden gekommen, da sind sie halt einfach gelandet. Und die Schwester meiner Oma hatte eine Tochter. Und diese Tochter hat in Freiburg Lehramt studiert. Und die Nichte dann wiederum, also die Enkelin der Schwester meiner Oma, also so Familie, die hat gesagt, oh, die Marlene heißt sie auch, die hat Bücher auf Englisch. Und dann habe ich gedacht, okay, Marlene studiert, Marlene Lehrerin, Marlene lebt jetzt in Hamburg, okay. Und die hat Bücher auf Englisch gelesen. Also, wenn ich Bücher auf Englisch lesen kann, wenn ich Englisch spreche, komme ich auch nach Hamburg vielleicht, kann studieren. Das war das. Und ich glaube, ich war da 6, 7 Jahre alt. Ich war ganz klein noch. Ich wusste gar nicht so richtig englische Bücher. Aber das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt.
So eine Verheißung.
Ja, Perspektive.
Aber dass du schon mit 6 Jahren im Prinzip wusstest, ich will hier irgendwann weg, das ist ja schon auch interessant. Ich will hier nicht versauern. Ne? Naja, aber das heißt hart. Das ist, finde ich, also relativ erwachsen für 6 Jahre, oder?
Ja, vielleicht hing es auch mit dem Kindergarten wiederum zusammen, ne? Weil ich war da in so einem Dorfkindergarten und da gab es so eine Schwester. Aber nicht eine Nonne, sondern bei den evangelischen Leuten gibt es ja auch so Schwestern. Die hat so ein graues Kleid mit einem weißen Schutz an und so eine weiße Haube auf. Und die hat immer auf mir rumgehackt aus irgendwelchen Gründen, weil ich halt nicht die Kunstmappe wie die anderen Mädchen hatte, sondern mich halt mit den Jungs draußen auch mal geschlägert habe und so. Mhm. Und dann hat die immer meine Eltern auf mich gehetzt im Elternabend. Und ich glaube, das war dann für mich so, oh Gott, wenn die alle so sind auf dem Dorf, dann muss ich hier raus. Ich glaube, das war der Trigger Nummer 1 mit 4 Jahren oder mit 3 Jahren.
Wahnsinn.
Also danke, Schwester Doris, nochmal offiziell. Ich weiß nicht, wo du lebst, aber vielen herzlichen Dank.
Ob sie noch lebt, wissen wir auch nicht. Wahnsinn.
Ja. Ja, super. Was hast denn du vielleicht eine Frage an uns, die du stellen möchtest? Das kommt jetzt sehr spontan, aber wir haben immer wieder die Möglichkeit für die Gäste, dass die auch nicht nur befragt werden, sondern auch eine Frage an uns stellen.
Hättet ihr einen Rat für mich?
Ein Rat?
Ein Rat für mich? Weil ihr seid ja beide selbstständig wahrscheinlich auch, ne? Also Charlotte weiß
teilweise,
es auf jeden Fall.
Ja, teilweise, ja.
Teilweise, ja. Und ihr seid ihr immer so positiv, ihr macht immer Dinge und das ist immer alles lustig und schön, wenn ich das auf LinkedIn sehe. Also es macht richtig Spaß, eure Posts zu verfolgen und zu lesen. Wie kann ich die gute Laune so hochhalten die ganze Zeit?
Also zum einen, gute Laune kommt nur mit schlechter Laune. Also
okay.
Sich nicht die schlechte Laune verbieten, das ist das Erste, glaube ich. Mhm. Und überhaupt, ich glaube, da hast du schon sehr viele Anteile, finde ich. Dieses Pragmatische, die Dinge so nehmen, wie sie sind, ist für mich auch ein großer Stein für das, mit Dingen zufrieden zu sein, aber auch eben fröhlich zu sein und frohen Mutes zu sein. Und ich glaube, das, was wir eben auch aus dem Impro-Theater immer wieder mitbekommen, eben auch den Moment zu nehmen und zu gucken, geht's mir gerade gut? Ja, es fällt keine Bombe auf mich drauf. Ich habe zu essen, ich habe zu trinken, ich sitze im Trocknen, das ist alles fein. Das sind schon die ersten Schritte zu sagen, ja, danke. Vielen Dank auch. Und dann geht's weiter. Und ich glaube, dass damit dann ganz schnell ein guter Mut kommt, wie ich es jetzt mal einfach so formulieren würde. Mhm.
Dankeschön.
Ja, kann ich alles würde ich auch alles so sagen. Ich würde noch zusätzlich sagen, wenn du wirklich selbstständig sein willst, dann brauchst du auch ein bisschen Geduld. Also ergreif die Sachen, die kommen, mach sie, setz sie schnell um, das kannst du, glaube ich. Und nicht denken, dass sofort, ich bin jetzt selbstständig und jetzt zack geht's los. Jetzt kommen die Millionen, weißt du so, sondern das kenne ich einige, die sagen, ich habe jetzt zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung gemacht und jetzt dann sitzen sie da und denken, jetzt kommen die Klienten. So, also
genau.
Es ist halt ein stetiges Machen und immer wieder Sachen ergreifen, immer wieder auch neue Sachen ausprobieren und offen dafür sein, finde ich. Also es ist nach wie vor. Also ich ruhe mich eigentlich nie darauf aus, dass es gut läuft seit einer Weile, sondern ich gucke immer weiter und schaue, was könnte ich denn jetzt noch? Und dann ergreife ich das wieder und ergreife ich das wieder. Und werd wieder aktiv da und da und so. Also das ist so, das ist, glaube ich.
Ja, und sich auch nicht dadurch ins Boxhorn jagen lassen, dass auch Dinge mal nicht funktionieren. Ja. Mhm. Weil Dinge funktionieren auch manchmal nicht. Ja, und dann kann man draus lernen oder man kann auch sagen, okay, entweder muss ich es nochmal probieren oder ich muss was anders machen. Oder also drauf zu gucken und zu sagen, okay, hat jetzt nicht funktioniert, ist aber jetzt, gehört dazu. Mhm. Ja, wenn es nicht funktioniert, dann ist irgendwas verkehrt, finde ich.
Genau, und dann kann es aber besser werden.
Natürlich.
Ja.
Und cool. Das mit der guten Laune stimmt auch. Ich bin auch nicht immer gut gelaunt. Also ich versuche halt, Leute nicht zu nerven, wenn ich mal scheiße drauf bin. Also jetzt nach außen, sondern ich mache das hier zu Hause irgendwie mit mir oder mit den Leuten, die nerve ich dann hier.
Herzlichen Dank an unsere Familie bei der Gelegenheit.
Danke, liebe Familie, lieber Ehemann, dass ihr das tragt manchmal. Aber so grundsätzlich, also ich weiß, bei der Karin glaube ich auch, ich habe so eine positive Grundlebenshaltung, habe ich schon. Also auch wenn ich mal scheiße drauf bin. Also ich versuche dann schon, mich da wieder rauszuboxen und nicht ewig im Selbstmitleid oder in irgendeinem Loch zu versinken, sondern zu gucken, okay, ist jetzt scheiße, akzeptiere ich heul rum, ich bin, aber jetzt ist auch gut. Ich sag mir das selber.
Und es gibt auch Sachen, wo man rausgefunden hat, da geht's einem gut damit. Ja?
Ja.
Also wenn man Musik hört, so wie du gesagt hast, mit Aber hole ich mich raus, Aber finde ich einen großartigen Rausholer aus Krisen oder aus so Situationen, wo man denkt, oh Gott, es geht gar nichts mehr. Oder einfach auch rausgehen, eine Runde spazieren und ein bisschen an die frische Luft, ist manchmal schon ein Gamechanger. Ja? So Sachen findet man ja im Laufe des Lebens auch raus, was tut einem gut. Und wenn man das dann einsetzen kann, um einen wenigstens aus dieser Talsohle wieder rauszubringen, reicht ja oft schon.
Ja, okay. Super, vielen Dank. Werde ich alles befolgen.
Ja.
Ich gehe dann reiten zum Beispiel. Ist auch sowas, was mir sehr gut tut. Das ist sowas völlig anderes, als ich sonst mache. Das tut total gut. Und dann geht es mir immer super danach.
Schön. Dein Reiten ist wahrscheinlich mein Pilates.
Ja.
Habe ich vorhin gedacht, dass du es gesagt hast. Da dachte ich mir, ich setze mich da aufs Pferd.
Das ist cool. Aber bei dir tut es wahrscheinlich nicht mehr weh danach.
Ja, ich bin jetzt eine Weile nicht geritten, weil wir keinen Sattel hatten und so ganz viel Bodenarbeit machen mussten. Und ich saß jetzt kürzlich zum ersten Mal wieder 10 Minuten drauf und dachte, naja, 10 Minuten, kein Problem. Und am nächsten Tag, ich habe Muskelkater, das gibt's doch nicht. Ich bin schon so viel geritten. Aber wenn du anderthalb Monate nicht mehr draus ist, hast du trotzdem Muskelkater. Das ist wirklich erstaunlich.
Cool.
Wenn du irgendwann auf dein Leben zurückschauen wirst, ob jetzt mit 42 oder mit 95, hast du irgendwie eine Vision, wie alt du wirst?
Wir haben auf beiden Seiten der Familie so eine lustige Angewohnheit, wie wir sterben überwiegend. Und zwar,
oh Gott,
ja, ohne Witz, das ist echt schräg. Also wir sterben meistens an Herzinfarkten im hohen Alter, bevorzugt, nachdem wir gegessen haben. Ah. Also es ist auf beiden Seiten so der Familie.
Und wäre das jetzt so ein Traumtod auch, wo du gesagt hast vorhin, umfallen und fertig?
Ja, natürlich. Mhm. Sind wir mal ehrlich. Also wenn ich das hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Schluss machen und dann kippe ich einfach vom Stuhl, ist es angenehmer, als wenn ich in 2 Stunden erfahre, dass ich Krebs habe im Endstadium und ein paar Monate siechen muss.
Mhm. Ja, das stimmt.
Okay. Also deshalb auch bei meiner Schwester, gut gemacht, Lady. Mhm. Ich zurückblicke, da habe ich vor ein paar Jahren mit einer Freundin drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, so 10, 12 Jahre her. Und da haben wir drüber gesprochen, in der Jugend hätten wir mehr Spaß haben können. Und dann haben wir beschlossen, jetzt holen wir es halt im Erwachsenenalter nach. Ne? Also spontan Dinge machen, ne? Also Spaß haben. Und wenn ich zurückblicke, möchte ich sagen, sie hat immer das gemacht, was sie wollte, was sie richtig fand. Und hatte meistens auch noch Spaß dabei.
Okay. Cool.
Ich bin auf dem Weg. Ohne Witz. Also das ist jetzt kein frommer Wunsch von mir. Das ist wirklich...
Das ist ein Plan.
Mein Antrieb. Mhm. Ja. Mhm. Ich meine, wer wirft seinen Job nach 5 Jahren hin und studiert nochmal 5 Jahre, ne?
Ja.
Die Anja.
Ja, eben. Aber sie wollte es halt zu dem Zeitpunkt und es war gut. Und deshalb ist sie in China gelandet. Und deshalb ist sie heute Coach. Ist doch geil.
Mhm. Ja, super.
Weiter so.
Danke.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute.
Danke an euch.
Und wir freuen uns, wenn wir dich vielleicht irgendwann mal wieder hören und rausfinden, was du noch Tolles gemacht hast.
Klar, gerne, auf jeden Fall. bin ich dabei.
Alle, die jetzt zugehört haben, können uns auch eine Nachricht schreiben an podcast@lifestories.de und unsere anderen Podcast-Folgen anhören und liken und teilen. Und wir freuen uns auf neue Gespräche. Vielen Dank.